herzliches Hallo zur 20. Ausgabe vom aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ja, es gibt mal wieder richtig viel zu besprechen. Wir werden wahrscheinlich die Stundenmarke mal wieder locker reißen. Und ja, dafür sind wir mal wieder alle in unserer Viererrunde zusammen mit dem Tim aus Berlin.
Hallo.
Dem Jan aus München.
Hallo.
Dem Moritz aus Köln.
Hallo.
Und ich bin der Lukas aus Nicaragua, mal wieder geschaltet. Ja, das war ein intensives Wochenende für alle Fußballfans und für die Fans von der Fortuna ja nochmal im Besonderen. Ich weiß nicht, mit welchem Thema wollt ihr gerne anfangen? Sollen wir vielleicht dann, wir werden mit Sicherheit später irgendwie noch auf das Thema DFB gegen Fans und so weiter auf die Thematik zu sprechen kommen, aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem ja auch nicht ganz uninteressanten Spiel unserer Fortuna gegen die Hertha.
Ja,
finde ich auch. Und zwar verspielt die Fortuna in einem unglaublich wichtigen Spiel gegen Berlin einen 3-0-Vorsprung zur Pause. Ein Spiel, wo wahrscheinlich ganz Fußball-Deutschland der Fortuna mehr oder weniger die Daumen gedrückt hat. War eigentlich mehr oder weniger vorgezeichnet, dass man da mal wieder alles fallen lässt und sich mal wieder wie der größte Vater anstellt. Wo habt ihr das Spiel denn geschaut?
Ja, ich fange mal direkt an. Es gibt ja so zwei Bars, in denen sich immer die Fortuna-Exilanten in Berlin treffen. In einer habe ich am Freitag geguckt und dachte mir, wenn schon auf der Straße vielleicht der ein oder andere jetzt drüber nachdenkt, in eine Kneipe zu gehen und die Hertha zu gucken, dann muss ich da auf die Insel der Seligen. Und zur Halbzeit habe ich auch gedacht, ach genial, morgen früh, gutes Wetter angesagt, schön mit Fortuna-Trikot durch Berlin joggen. Und dann kam es ja doch anders als in dem Moment. Nein, nicht alle. Also das Unken zur Halbzeit war schon zu hören, aber viele vermutet hatten.
Ja, ich habe zu Hause geguckt im Kreise von Fortuna-Fans. Und ja, das war auch eine ausgelassene Stimmung in der ersten Halbzeit. Das wurde dann schnell anders.
Ja. Ach was.
Ich war mal wieder im Stadion. Ich hatte auch große Lust, was Spannung versprach. Und obwohl natürlich total Grippe geschwächt und bei 4 Grad und Regen waren wir ja trotzdem einigermaßen gespannt auf dieses Spiel. Und ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis. So, also es gab viele Emotionen, die ich so noch nicht, glaube ich, diese Saison gespürt habe, während dieser 90-Minuten-Spiel.
Ja. Muss ja nicht immer gut sein.
So nee,
es ist wirklich also, nicht.
Also ich wüsste auch gar nicht, wie ich dieses Fassungslose wirklich in eine Emotion verpacken würde, aber so wirklich diese Fassungslosigkeit nach dem Abpfiff, die bei 30.000 Leuten herrschte, das war schon wirklich beeindruckend. Wirklich so ein, wirklich einfach so ein komplettes, es haben auch alle gleich geguckt. Es hat auch niemand wütend geguckt oder so, sondern es war einfach nur so eine Art Lähmung. Mhm. Eine kollektive Lähmung, ja.
Ja, also bei mir war es ein bisschen mehr der. Aber bei mir in der Kneipe wollte ich mich eben anschließen, weil da ja auch ein paar waren, die das sehr, sag ich mal, parteiisch interessiert hat. War es dann schon eher so der Galgenhumor. So von wegen dieses komische, ach ja, das ist die Fortuna, die wir kennen, bla 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 bla. Genau.
Ja, also dieses fassungslose. Das ist auch immer das eine Gefühl, was ich dann irgendwie mal sofort empfinde, wenn sowas passiert. Ne? Das geht wahrscheinlich auch Fans von anderen Vereinen so, aber es ist einfach so eine starke Identitätsverortung halt irgendwie nochmal, ne? Dass man irgendwie denkt, so, ja genau, das ist genau mein Verein. Genau das.
Ja, absolut, aber man lässt sich ja dann auch wiederum mitreißen von diesem, also es war jetzt nicht so, dass in der Halbzeit alle gesagt haben, geil Leute, die Nummer ist durch. Aber es war wirklich so ein verhalten optimistisches Ding von wegen, boah, das müsste eigentlich doch klappen können jetzt.
So, ja, weil die Hertha ja halt so unendlich scheiße war.
Genau.
War ja nicht mehr so, dass die Fortuna so gut war, sondern die Hertha war so unfassbar schlecht. Ja, aber ich finde auch, um da nochmal einen emotionalen Punkt zu setzen, bei diesem 3-3, dieser Elfmeter, da kam dann nachher die Frage auf, war das ein Elfmeter? Und diese Frage habe ich mir in diesem Moment überhaupt nicht gestellt.
Nein,
es war so, natürlich passiert das jetzt. Ja, es ist so klar, dass das jetzt passiert. Es ging mir gar nicht darum, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Es war sofort akzeptiert, es war sofort klar, dass er drin ist. Und es war jetzt eher die Frage, wie sehr verscheißen die es jetzt noch? Also verlieren die das noch? Oder wird dieses Unentschieden hier gehalten? Diese Frage, ist es ein Elfmeter oder nicht? Völlig irrelevant. Ja. Ja, es war klar, dass da in diesem Zustand war man schon so, oh mein Gott, das läuft jetzt hier einfach, wie das läuft. Ja. Aber da greifen wir jetzt vor.
Da greifen wir vor. Fangen wir mal.
Ja, also bei mir war es so, deswegen werde ich jetzt mich wahrscheinlich auch bei der Analyse wieder auch ein bisschen zurückhalten. Ich konnte halt leider auch nur die erste halbe Stunde sehen und musste halt danach dann anfangen zu arbeiten. Und um das mit dieser Fassungslosigkeit dann irgendwie nochmal irgendwie besonders auf den Punkt zu bringen, bei mir war es dann so, ich konnte dann irgendwie in der Halbzeit mal kurz aufs Handy schauen, da stand es halt dann irgendwie 3-0 und dann war ich dann ja auch irgendwie verhalten optimistisch, genau wie Moritz das schon irgendwie beschrieben hat. Aber naja, man ist ja dann irgendwie auch noch so ein bisschen so ein gebranntes Kind. Also ich konnte dann das nächste Mal in der 82. Minute aufs Handy schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, so diese Gedankenspiel, die man dann hat, wo man dann quasi so schon wo man dann so quasi mit dem Fußballgott halt verhandelt. Ich weiß halt, dass ich, ne, in dem Moment, als ich das Handy in die Hand genommen habe, mir gedacht habe, okay, lass es 3-1 stehen. Bitte lass wenn es 3-1 steht, dann wird die wahrscheinlich gewinnen. So. Und dann guckt man halt drauf, steht halt 3 da immer und denkt, oh, jo. Ganz fantastisch. Da gibt es halt diesen fetten Wagenschlag. Also ich meine, klar, man weiß auch, wenn es dann in dem Augenblick 3-2 steht, dann wäre es halt auch 3-3 ausgegangen. Ne? Man kennt das. Man kennt diese... Man kennt das Momentum, aber wie es dann in dem Augenblick funktioniert, aber das war wirklich bitter, ganz bitterer Moment. Ja.
Ja. So sieht's aus.
Gut, so und dabei fingen die genauso an.
Ja, ne? Galoppieren wir kurz durch, würde ich sagen.
Ja. Zur Startaufstellung müssen wir nicht viel sagen, oder? War erwartungsgemäß.
Ja, wir hatten ja mit Morales gerechnet und dann hat aber Rösler die gleiche Aufstellung gegen Freiburg auf den Platz geschickt. Hertha hat sehr viel umgestellt und in der ersten Halbzeit, muss man sagen, hat das überhaupt nicht funktioniert, was sie sich da vorgestellt haben.
Danach haben sie auch nochmal dann wieder umgestellt, ne?
Ja.
Ja. Der Einzige, der ja anscheinend, wenn man dem Boulevard folgt, sich gelohnt hat, war ja Thomas Kraft. Der hat ja wohl die Halbzeitansprache alleine gehalten. Aber naja. Ja, insgesamt erste Halbzeit, bevor wir auf die einzelnen Situationen gehen, das muss nicht 3-0 in die Pause gehen, ne? Also. Nein. So souverän, wie es dann auf dem Handy aussieht. Ich meine, du hast die erste Halbzeit gesehen. Halb, glaube ich, Lou, ist es ja dann doch nicht gewesen.
Nee, also auch da fand ich schon, es gab ja wirklich auch schon bestimmt 2 oder 3 Chancen irgendwie für die Hertha, wo die einfach wirklich auch treffen können oder sogar treffen müssen. Also ich denke mal jetzt mal besonders an diesen Riesenpatzer von Kastenmeier, der da irgendwie mehr oder weniger über...
Der rutscht. Er ist halt nasser Rasen und so, ja.
Ja, also da kann auf jeden Fall ein Tor fallen oder müsste vielleicht sogar eigentlich auch irgendwie ein Tor fallen. Es gab auch sonst dann irgendwie, ich glaube schon von Kunja oder von Piontek irgendwie 2 richtig gefährliche Schüsse.
Ja.
Aber ich glaube gerade irgendwie, das war glaube ich irgendwie auch so der letzte Moment, den ich gesehen habe, bevor ich dann leider ausmachen musste, war, dass Piontek da irgendeine Riesenchance halt gegen Kastenmeier versemmelt. Also irgendwie, ich bin da wirklich auch nicht mit so einem richtig guten Gefühl irgendwie schon irgendwie in die Pause auch gegangen dann. Auch ehrlicherweise sagen.
Ich muss sagen,
wenn ich halt, wie hat er halt defensiv aufgetreten, dass ich halt auch nicht gedacht hätte, dass die halt so dermaßen den Turnaround schaffen in der zweiten Hälfte.
Also ich fand schon, also der Anfang war ja einfach stark. Also da hat Fortuna, man hatte schon nach 3 Minuten das Gefühl, Alter, wenn die weiter drücken, die machen gleich ein Tor. So, auf jeden Fall, das war schon so. Und deswegen war dieses 1-0 war wirklich quasi sofort erzwungen und dann haben sie weitergemacht und wir haben, ich war mit Rosina und wir haben direkt gesagt, boah, wenn die weitermachen, dann fällt gleich noch ein Tor, so. Und
verrückt.
Ja, weil das einfach, also, ne, da die ersten 10 Minuten hatte Fortuna das Ding voll im Griff und danach wurde es halt dann irgendwie lascher, so.
Ja, ich meine, dieses 1-0, ein langer Ball von Stöger auf Karaman, der da gut durchläuft. Mhm. Also ich hatte ja, also ich weiß gar nicht, wie langsam Kenan Karaman durch diesen 16er dann gegangen ist. Und ich hatte ja quasi den Fernseher schon aus dem Fenster geschmissen, weil ich dachte, der verkackt das jetzt. In seiner Langsamkeit den nicht verteidigenden Herr Taner durch die Beine von Kraft diesen Ball da ein. Das war, habe ich mir auch gedacht, was macht denn Hertha da? Das kann ja nicht sein, dass der, also es war schon okay gemacht und es war vielleicht nicht so langsam, wie das in diesem Moment, wie ich das wahrgenommen hatte, weil ich dachte, okay, der verkackt das jetzt. Ne? Aber das war halt auch rotze verteidigt und er macht das dann wirklich tatsächlich so entspannt, wie man es nur machen kann und schiebt den da schön rein.
Ja, das war eine Nutshell der Moment auf jeden Fall.
Was ich auf jeden Fall interessant fand, weil auf der Seite, wo der da durchgeht, sollte ja immer Dodi Luke Baggio mit unterstützen. Und das hat man an ein paar anderen Stellen auch gesehen. Also wenn der da hinten die Seite mit dicht machen soll, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert.
Ja, wobei der ist jetzt kein Trainer mehr, der ihm jeden Tag sagt, wie er verteidigen soll.
Ja, also ist ja tatsächlich auch beim 2-0 so. Ne?
Ja. Das heißt, also da ist auch richtig krasser. Ja.
Ist ja wirklich wie eine Fahnenstange, steht er da oben irgendwie. Und naja, gut.
Ja. Das Verrückte beim 2-0 ist ja, dass es eigentlich eine Ecke von Fortuna gibt, die den Ausnahmen, der Ausgang ist. Alles. Da gibt es es gibt dann ja einen Konter. Und dann gibt es die Ecke von Hertha.
Ach so.
Und darauf ist es quasi zwei Konter, die hintereinander passieren. Und daraus passiert dann halt dieser zweite Konter, der dann Erik Tommy in Position bringt. Schöner Querpass von Zimmermann, ne? Schöne Verlagerung auf Tommy.
Ja, witzigerweise funktioniert ja dann das 3-0 umgekehrt. Also das mit den Verlagerungen hat ganz gut funktioniert und die Außen von Hertha als Schwachstelle wurde ja dann, glaube ich, auch mit zwei Wechseln zur Halbzeit repariert, ausgeguckt und genau die umgekehrte Variante führt ja dann zum 3-0.
Und das ist halt auch Teil dieser Systemumstellung von Rösler, ne? Also mit diesen hochstehenden Wingbacks da, Tommy und Zimmermann, genau solche Sachen auch zu ermöglichen. Und das macht Tommy, auch wenn er dann vielleicht ein bisschen Glück hat, dass das Ding reingeht, aber auch gegen Freiburg hat er das schon stark gemacht. Ja. Den kannst du gut da anbringen und dann macht er tatsächlich, vielleicht weil er eben auch so in dieser Außenposition ist, dass er halt weniger die Gelegenheit hat, quasi vor einen 16er zu ziehen und dann halt aus dann 20 Metern draußen ziehen, ist er jetzt irgendwie schon in so einer schönen Situation, wo er außen am 16er dran ist und dann reinziehen kann, den Pass spielen kann oder eben wie jetzt die Gelegenheit nutzt und den Ball ins lange Eck zu setzen.
Ja, und der rutscht ja dann noch aus quasi. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob er den sonst so gut da hinten reingelegt hätte. Aber trotzdem muss man halt auch sagen, dass Luke Baggio da in dem Moment richtig alt aussieht und dass er damit nicht rechnet. Also ich meine, mittlerweile sollte man Erik Tommy kennen.
Ja, es war super passiv verteidigt.
Ja. Ja gut, aber ist ja auch okay. Man kann ja auch die Schwäche des Gegners nutzen, um in 2-0 in Führung zu gehen. Dann ist es tatsächlich so, dass ich bei dieser schwachen ersten Halbzeit die ganze Zeit auch gedacht habe, jetzt müssen wir unbedingt vor der Pause noch ein 3-0 nachlegen. Ja, absolut. Dann geht man einigermaßen entspannt in die zweite Halbzeit. Und dann machen die tatsächlich ein drittes. Ne? Also wollen wir noch auf die ganzen Chancen zum 2-1 eingehen.
Ja, ich finde, also ihr habt das ja schon so angedeutet, da liegt ja schon auch ein bisschen so die Problematik dann, wenn man das so interpretieren will, kann man sagen, das Problem der zweiten Halbzeit, auch wenn ich das gar nicht so sehen wollen würde, weil die auch eine eigene Dynamik hat, ist eben diese Chancen, dieser Piontek, der da jede Menge Dinger versemmelt, aber es kann locker schon 2-1 oder sogar 2-2 stehen. Vor diesem Ball, den Luda am Ende gesehen hat, noch als letztes, dieser allein Piontek auf Kastenmeier und der Kastenmeier hält ihn dann gut. Das ist ein unglaublicher Fehlpass von Stöger, der vorher im Mittelfeld passiert und dann macht Hertha das schnell, sofort nach vorne. Und das haben die sich in der zweiten Halbzeit auch gemacht. Die haben dann sofort nach, egal wo sie den Ball quasi bekommen haben, Hertha haben die den Ball nach vorne gespielt. Und diese Pässe, diese schnellen Pässe nach vorne, ob die jetzt hoch waren oder flach, Die hat die Fortuna auch in der ersten Halbzeit schon nicht gut verteidigt bekommen, ja. Tatsächlich.
Ja.
Da muss man sagen, natürlich sind Piontek und Kunja auch gute, schnelle Spieler. Aber das war schon schwierig und es hat sich in der zweiten Halbzeit tatsächlich fortgesetzt, muss man sagen. Und trotzdem kommt man eben nicht das 2-1, sondern dieses 3-0 in der 46. Minute, in der Minute der Nachspielzeit.
Also da ist ja auch die gute Verlagerung. Ja? Erstmal die gute Verlagerung nochmal von Tommy. Und dann möchte ich da, auch wenn er jetzt in der Rückrunde bisher ja nicht so getroffen hat, wie wir uns das alle vielleicht erträumt haben, nochmal kurz Ruben Hennings hervorheben, weil wenn der da nicht über den Ball hoppt, das ist schon gut, dass er den da durchlässt.
Ja. Was ich aber noch generell sagen wollte, so zum Spielaufbau der Fortuna und so, also da, ich war ja schon, habe ja in der Halbzeit schon diverse Loblieder mit mir formuliert im Kopf und so, weil es waren einfach immer wieder so Situationen dabei, Fortuna mit Ball hinten, die sind so sicher, also die können so, selbst wenn dann Hertha mal gepresst hat und so, dann gibt es irgendwann so einen Moment, wo dann, wenn der Ball rechts ist, wo dann Stöger sagt, ja okay, jetzt machen wir das eben, Kahn. Und dann kommt Stöger angelaufen und Kahn und Stöger spielen sich zweimal die Pässe in einem Dreieck hin und her. Und Stöger ist in einer Position, wo er halt den Ball nach vorne spielen kann und es sind drei Hertha-Spieler ausgespielt. Und das war fußballerisch zwischendurch super stark. Also so Eihan und Stöger, die halt irgendwie das Pressing überspielt haben mit kurzen Pässen, das fand ich so beeindruckend. Also da freute man sich zwischendurch sehr drüber, so diese Situation einfach. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Nee, sorry, wir gehen jetzt auch ein bisschen vielleicht schnell durch diese gute Halbzeit durch. Also Hennings, der den Ball dann durchlässt beim 3-0, hat auch, der war hin und wieder mal unglücklich, aber er hat unglaublich viel geackert, ist viel gelaufen. Hat sich nach hinten fallen lassen, da irgendwie auch Spieler gebunden und so. Also der war wirklich sehr engagiert auf dem Platz. Und das, ja, das muss man jetzt auch mal sagen, dass klar, die Tore, wie man es befürchten musste, die bleiben aktuell aus. Aber er haut sich rein. Ja, und das ist das, was man von ihm erhoffen kann aktuell.
Was denkt ihr denn zu Berisha? Bei Berisha habe ich tatsächlich das Gefühl, der ist noch nicht so ganz in der Mannschaft angekommen, was so die Passwege und sowas angeht. Also ich glaube, der arbeitet unheimlich viel und so, aber das war so mein Eindruck. Bei dem hatte ich als einzigen das Gefühl, der ist sehr, sehr gut, aber der ist noch so ein bisschen Fremdkörper in der Mannschaft. Oder habt ihr das vom Fernseher aus anders gesehen?
Ja, er war weniger auffällig auf jeden Fall. Er hatte schon mal auffälligere Spiele. Er ist aber wieder viel gelaufen auch, hat viele Räume abgedeckt. Aber ja, er hat nicht mehr diese Szenen, die er am Anfang vielleicht noch hatte, diese Pässe, die man in den 16er rein, da hat er tatsächlich weniger von, ja.
Also ich muss sagen, ich glaube, dass das jetzt speziell bei dem Spiel jetzt am Freitag auch damit zu tun gehabt hat, dass man die Außen als Schwachstelle von Hertha gesehen hat und deshalb viel über Außen auch probiert hat. Mhm. Aber du hast schon recht. Also ich glaube, dass da noch mehr gehen kann.
Ja, ich glaube auch, dass es an der Ausrichtung liegt. Also die Fortuna, wenn sie halt aufbaut mit kürzeren Bällen und die Leute da einbindet, ist das eben das Duo, das du da erwähnt hast, Stöger und Eihan, und über rechts dann Zimmermann. Und wenn es über links geht, dann ist es eben häufig Tommy, der da den Ball nach einer Spielverlagerung bekommt, nach einer Seitenverlagerung, dann da ein bisschen am Rad dreht. Und Berisha hat da noch nicht so eine richtige aufbauende Rolle, würde ich sagen. Also er ist nicht der logische Anspieler, anzuspielende Spieler. Es ist halt im Mittelfeld, auf der rechten Seite sind es halt Eihan und Stöger, die sich da anspielen und Zimmermann, mit dem man viel einbindet. Und links ist eben sehr stark Erik Tommy, der viel macht und sehr viel auf sich bindet, würde ich sagen. Ja. Und ja, aber das spricht natürlich dafür, dass er vielleicht noch nicht so eingebunden ist, weil Erik Tommy könnte die Bälle ja, man könnte es ja wie auf der rechten Seite ähnlich vielleicht auch machen.
Ja.
Ja, das 3-0 ist dann ja so ein Ball ohne Berisha quasi. Erik Tommy, Seitenverlagerung. Zimmermann schön Und dann lässt Hennings durch und Karaman wirklich schön ins lange Eck. Wie im Bilderbuch.
Ja, konnte man da mal kurz wirklich denken, die haben tatsächlich noch dieses dritte Tor gemacht. Schön.
Ja, ihr habt dann stark gesprochen, dass dann zur Halbzeit hat Hertha dann umgestellt. Mhm. Und vor allen Dingen mal diese beiden die beiden offensiv starken Außen, Luke Bakio und Dil Rosun, rausgenommen und dafür vielleicht mit Wolf und Mittelstädt zwei Außenspieler gebracht, die halt defensiv vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung tragen. Wie hat denn dann die Fortuna darauf reagiert? Ist sie dann mit dieser Umstellung überhaupt direkt von Anfang an nicht klargekommen? Oder ist es eigentlich erst ab diesem Slapstick-Tor zum 3:1, wo es dann irgendwie so wirklich dahin geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Fortuna überhaupt nicht auf die Umstellung reagiert hat, sondern dass die Fortuna, war so ein bisschen mein Gefühl, bis zum 3:1 was gemacht hat, was sie gar nicht kann. Nämlich ein bisschen in den wir verwalten das jetzt erstmal Modus geschaltet hat, war so mein Eindruck. Und das funktioniert einfach noch nicht. Dafür ist man halt in der Entwicklung der Mannschaft noch nicht weit genug. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Man wollte erstmal gucken, ach, die Hertha muss ja jetzt kommen, wir verwalten das jetzt. Und meiner Meinung nach, um auch zu gucken, ob die Wechsel da auf den Außen gefruchtet haben, hätte man einfach konsequent noch direkt auf das 4:0 spielen müssen.
Also ich würde auch sagen, die Fortuna brauchte sich eigentlich gar nicht auf das einstellen, was die Hertha gemacht hat. Weil was die Hertha in der zweiten Halbzeit gemacht hat, das war kein Hexenwerk. Ja. Die hätten einfach nur das, was sie dann gemacht haben, also die Fortuna, also so wie sie zum Gegner standen und so, das hätten sie halt gut machen müssen, würde ich sagen. Und da, das hat dann, also die haben das, ich glaube, die Idee, es hätte einfach funktionieren können, ja, also sie brauchten sich nicht groß umstellen, sie hätten einfach ihr Ding weiter spielen können und vielleicht ist eben das, was Tim beschreibt, eben das Problem, dass du dann in dem System in den Verwaltungsmodus kommst und das ist vielleicht eben, da ist die Anfälligkeit eben da, in diesem System, das Rösler spielen lässt und dass das nicht funktioniert. Aber ich finde, bei vielen Dingen war es so, sie hat einfach diesen Schritt, den sie hätten machen müssen, der ist ja nicht mehr gemacht worden. Oder es gab so unglaublich diese Bälle nach vorne, die Hertha sofort gespielt hat, wie ich das eben beschrieben habe. Das waren zum Teil leicht zu verteidigende Dinger. Hohe Bälle, die eigentlich Hoffmann und Eihahn einfach wie nichts rausköpfen. Ja, und darauf hat dann ja auch Rösler reagiert. Das war dann die Umstellung, weil er gemerkt hat, okay, die kommen jetzt mit diesen langen Bällen und die kriegen wir nicht gut verteidigt, dass er Zanka gebracht hat. Theoretisch nachvollziehbar, würde ich sagen. Aber die haben dann einfach die kamen dann sogar noch an den Kopfball ran. Ja, diese Situation, ich glaube, das ist dann schon in der Nachspielzeit, wie dieser Kunja-Pfostenschuss. Das ist eigentlich ein langer Ball, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Hoffmann nicht gut rausköpft. Und dann kommt Kunja denn an den Ball und kann schießen. Und solche Situationen gab es zuhauf. Wo man denkt, eigentlich ist doch alles da, eigentlich seid ihr doch da und trotzdem, was ist denn da jetzt los, dass der Ball weg ist und sofort beim Gegner, in gefährliche Situationen zum Gegner kommt?
Ja, also es war ja auch einfach so, bis zur 60. Minute war Hertha komplett harmlos, ne? Und dann kommt ja das 3:1.
Ja, also man hat ja schon kurz so nochmal diese 15 Minuten, wo man dachte, also so 10 und nach 10 Minuten dachte man dann irgendwie, ja, okay, jetzt haben sie sich irgendwie eingegroovt und es läuft eigentlich harmlos. Hertha kommt nicht gefährlich vors Tor.
Ja, und dann dieses Eigentor, also so eine völlig irrlichtende Flanke. Tobi tritt drüber und kriegt ihn an die Hand.
Ja, das letzte.
Ja. Ja, es ist wirklich auch, ich finde es wirklich, also wenn man gerade mal wieder mein Lieblingspunkt, den ich hier, glaube ich, jetzt wie fast jede Woche anbringe, wenn diese Szene halt irgendwie passiert, dann steigst du auf jeden Fall ab. Wenn man sich mal überlegt, mit was für wichtigen Eigentoren sich Fortuna halt jetzt irgendwie selber ein Bein gestellt hat, ne, in den Spielen gegen Hertha und gegen Bremen, ja, die einfach so unglaublich wichtig waren, dann macht halt Kastenmeier gegen Bremen dieses Eigentor, was du wahrscheinlich einmal in 100 Jahren bekommst und jetzt halt diese Szene da mit Tommy, dass dann diese Aufholjagd einleitet, wenn man halt in den beiden Spielen, ja, ist jetzt ganz viel hätte, wäre, wenn und aber und so, aber das ist schon wirklich, es ist wirklich schwer, das zu sehen. Ja. Und sich dann halt wirklich so selber das Bein stellt.
Ja, ja, und dann nach dem 3:1, also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Kneipe war dann auch so, da fing das Zittern an und ich glaube bei der Mannschaft auch.
Ja, absolut.
Ja. Und ja, dann hätte man halt irgendwie konsequent auf das 4:1 gehen müssen. Und nicht irgendwie, ach komm, wir kriegen das jetzt über die Runden, aber dann fällt halt auch direkt 2 Minuten später dieses 3:2. Also, genau. Ah!
Weil Fortuna genau, hat auch versucht, anzugreifen.
Dass man sich dann halt irgendwie nach einer Ecke halt auskontern lässt. Also die eigentlich hat die Fortuna ja genau das gemacht, oder?
Also ja, ja, das stimmt schon. Also ich, ja, aber auch nach dem 3:2, dann muss er halt auf das 4:2 gehen. Und irgendwie standen die mir manchmal so ein bisschen zu weit mit der ersten Pressinglinie zu weit hinten in der zweiten Halbzeit.
Aber ich glaube, dass daran, du hast halt recht, aber diese Sekunde, wenn du das 3:2 bekommst, ja, schon, vielleicht schon ja. vorher, dann denkst du, ich glaube, da läuft halt der Kopf
ja, ja,
so
ja.
krass an. Ja, da ja. verlierst du einfach eben genau diese Linie auch zum Teil. Und da denkst du nur noch, okay, jetzt müssen wir das hier irgendwie halten. Ich glaube, die Option, wir gehen aufs 4:2, die ist den Spielern dann so schnell nicht zu vermitteln, quasi.
Ja, ja, klar.
Und ja, dann. Ja, also auch darüber empfehle ich beim 3:2, da ist schon dann tatsächlich auch ein Fehler, weil Kunja ziemlich alleine da steht und dann fast frei schießen kann. Das wird ja dann sogar noch abgeblockt.
Genau, da wird dann auch noch abgefälscht. So, ne? Das ist ja auch,
ja, ja.
auch noch so. Also erst
ich glaube, sonst hätte er den gehabt, der Kasten.
Ja, oder? So genau in die Ecke wäre er nicht gegangen. Komm.
Und auch bei dem beim Elfmeter einfach so ein Laufduell, dass Zanka dann halt dicke verliert gegen was, Kunja oder Piontek, der da gefolgt wird. Ja, und Carsten Meyer geht da halt hin, ist zu spät. Ja. Dann ist halt und dann war halt fuck. Und dann ging
es halt los. Weil Fortuna ja auch noch Chancen hatte. Also dann war es ja wirklich
Du hast ja jetzt nicht gedacht, dass die jetzt noch das 4:3 machen. Du hast eher gedacht, scheiße, wir verlieren das noch.
Ja, natürlich. Trotzdem hat Ampoma fast ein Tor gemacht. Und Suttner hätte auch da aus dem 16er treffen können.
Ja? Aber kommen wir nochmal zum 3:3. Also ich finde da in der Entstehung, bei der Entstehung des 3:3, da hat auf jeden Fall der Pass, den er dann spielt, ist natürlich super. Ich glaube, Toru Nariga ist das. Mhm. Der wird da echt viel zu sehr einfach nur begleitet und der kann ganz in Ruhe diesen Steilpass spielen. Ja. Und als dann dieser Steilpass da in den Strafraum kam, ja, da habe ich eigentlich schon fast damit gerechnet, dass das jetzt gleich
ein Elfmeter wird. Das war so ein Elfmeterpass irgendwie. Ne?
Aber da hast du, glaube ich, einen ziemlich guten Punkt, Tim, weil also diese Zweikampfquote, über die ist ja viel gesprochen worden, die 60-40, für Hertha BSC, und das ist die zweite Halbzeit, ne?
Genau.
Ist ja das Krasse. Und da kann man tatsächlich, wenn man will, ein bisschen mehr ablesen, weil das war gegen Freiburg und vor allem gegen Wolfsburg ja auch schon so, dass in der zweiten Halbzeit jeweils dieses Mittelfeld zum Teil, das ja eigentlich in den ersten Halbzeiten immer gut dagegenhalten kann, zweikampfstark ist, und zum Beispiel das Wolfsburger Mittelfeld, das ja wirklich ein körperliches ist, auch dominieren konnte. Diese zweiten Halbzeiten, da bricht das immer zusammen, habe ich das Gefühl. Da fehlt dann der Zugriff, dann ist man nicht mehr so nah dran, dann geht man nicht mehr so drauf. Also dieses Zweikampfverhalten war schwierig, um das mal vorsichtig.
Da hast du absolut recht. Ja. Vielleicht ist das ja jetzt auch der nächste Schritt. Also ich meine, ich habe natürlich als großer Liebhaber der Laufleistung, dass die Zweikampfführung im zweiten Halbzeit, der in der ersten Halbzeit entspricht, könnte ja der nächste Schritt sein. Gelaufen ist Fortuna auf jeden Fall wieder ordentlich.
Ziemlich viel, ja.
Ja, aber zum Teil auch hinterhergelaufen.
Aber die hatten auch schon in der ersten Halbzeit.
Also spricht auf jeden Fall halt trotzdem dafür, dass es halt keine Kraftfrage ist. Ne? Also dass wenn die Meter halt auf jeden Fall irgendwie alle noch gemacht werden und auf jeden Fall auch noch in der zweiten Hälfte halt irgendwie noch alle wichtigen Sprints, um alle Löcher zuzumachen, irgendwie gegangen werden, so dann spricht es auf jeden Fall dafür, dass es halt einfach eine Einstellungssache ist. Eine
mentale Kraft.
Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, wenn man das halt teilweise, ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen, mit den Spielen unter Funke vergleicht, die Laufleistung neuerdings, weil ein großes Konditionstrainingslager konnte ja nicht mehr dazwischen geschaltet werden. Dass das jetzt dermaßen in die Höhe geht, mag natürlich auch mit Herrn Stöger zu tun haben, der ja immer ordentlich Kilometer frisst.
Das liegt an dem anderen Spielsystem. Also die laufen ja höher an, die sind nicht mehr so passiv. Da kommen die Kilometer, glaube ich. Ich würde vermuten, dass die meisten Kilometer, die Fortuna jetzt mehr läuft, Kilometer in der gegnerischen Hälfte sind, wenn der Gegner den Ball hat.
Ja.
Also dieses bis, nicht mehr bis zur, zum 16, bis zur Mittelfeldlinie kommen lassen, sondern eben früher draufgehen, würde ich sagen. Da kommt das größtenteils her. Und ja, klar, Stöger ist halt jetzt der Dreh- und Angelpunkt, der vorher fehlte und eben mehr Meter macht. Ja. Und Berisha ist, läuft auch immer relativ.
Berisha macht halt auch sehr viele Meter.
Ja. Aber.
Ja, Fazit des Ganzen. Also, ich meine, am Ende, nach dem 3:3, muss ich sagen, das war so ein vogelwildes Spiel. Da hätte es ja noch in beide Richtungen kippen können.
Ja.
Ich war am Ende dann froh, dass das Spiel vorbei war. Und ich habe dann auch relativ fluchtartig mein Ort, wo ich es mir angeguckt habe, verlassen und wollte diese ganzen Debatten nach dem Spiel da nicht mehr verfolgen.
Das war echt. Also ich hatte danach schon den Kaffee auf. Und das war echt. Schon so ein also ich meine, klar kann man sagen, diese ganzen Dinge hast du in der ersten Halbzeit vielleicht schon gesehen, da muss es nicht 3-0 stehen, aber du denkst dir halt einfach, was soll denn sonst noch passieren? Ja. Diese rotzenschlechte Hertha, ja, die darum bettelt, wie Nuri da gesessen hat, dieses Spiel, das hast du jetzt nicht gesehen, Moritz.
Nee, aber das habe ich nicht gesehen.
Der saß da dieses ganze Spiel wie ein Häufchen Elend und hast nur gedacht, so eine Mannschaft musst du doch jetzt schlagen.
Hat übrigens bei, auch bei keinem der Tore dann gejubelt. Von Hertha.
Er hat wahrscheinlich sich in deiner Urlaubsplanung für die nächsten Wochen gestört.
Ja, es ist trotzdem schade, uns ist hier jetzt mit diesem 3:3 dann einiges an Häme, die wir jetzt hätten ausschütten können, genommen worden. Also mir zumindest.
Ja. Und vielleicht war das Problem, dass wir im Kopf schon die Häme bereitgelegt hatten.
Es ist ja durchaus immer noch berechtigte Häme. Aber macht jetzt weniger Spaß.
Also ist auf jeden Fall so, dass ja auch unmittelbar danach der Rösler davon gesprochen hat, ja, morgen werden wir ein Hangover haben, aber noch die Pressekonferenz jetzt vor dem Saarbrücken-Spiel gesehen und meinte, ja, Samstag war Hangover. Gestern haben wir stark trainiert und heute haben wir sehr stark trainiert.
Mir ist übrigens noch was eingefallen.
Und er hat übrigens nochmal, das möchte ich so als Abrundung des Spiels natürlich, da muss aber auch, glaube ich, jeder drauf verweisen, auf das 3:4 gegen Regensburg in der Aufstiegssaison verwiesen. Und daraufhin begann ja ein makelloser Lauf durch die zweite Liga mit einem souveränen Aufstieg. Ja. Nur, dass wir uns jetzt leider eine Liga höher befinden.
Ich wollte noch kurz sagen, ich habe mich ja irgendwann mal zwischendurch kurz über die ganzen Anglizismen geärgert, aber der Rösler war halt einfach die ganzen letzten 10 Jahre immer im Ausland und so, deswegen hat er wahrscheinlich immer auf Englisch trainiert und deswegen sind diese ganzen Sachen so.
Ich finde das immer ganz lustig.
Ja, das hat ja immer das Match Management, Game Management oder so ist so ein Ding, das er immer die ganze Zeit bringt. Er sagt das doch auf Deutsch, aber okay, das ist völlig in Ordnung.
Aber das Beste ist übrigens so. Ich wollte mir das eigentlich ja im Podcast auch angewöhnen, aber einfach immer.
Aber dafür hätte er gewinnen müssen jetzt heute.
Ja, genau, sonst würdet ihr nur noch so hören.
Also ich finde diese Verbindung aus diesem sächsischen Dialekt und diesem englischen, ich finde das fantastisch.
Ich finde es auch fantastisch.
Ich könnte dir stundenlang zuhören, dem Mann. Ja, auf jeden Fall.
Sehr charmant, wirklich, absolut.
Ja.
Ansonsten. Dann hatte,
aber ich würde schon über, du im Stadion an dem Tag wurde ja auch nochmal klar Stellung bezogen.
Ja, es gab wohl, also ich habe es nicht gesehen, also während ich da stand, aber wohl im Nachhinein ein Foto von der anderen Seite, gegenseitig gesehen, mit einem Riesentransparent Anti-Nazi. Das finde ich sehr gut. Generell hat ja die Fortuna auch die Zusammenarbeit mit einem Sponsor. Jetzt ist mir, habt ihr den Namen gerade parat?
Muss man vielleicht beendet. Auch gar nicht
nennen. Nee, ist ja, okay, genau. Auch das ist gut. Und dann eben auch noch dieser Banner Anti-Nazi. Da hat auf jeden Fall Fortuna sich diese Woche vorbildlich verhalten. Aber wollen wir jetzt zu der Diskussion kommen über die Banner, die für weniger Freude gesorgt haben in Fußball-Deutschland oder für
ja, das können wir gerne machen.
Ja.
Also ja, die Herausforderung ist ja, dass man das, was man jetzt zu Hopp, dieser ganzen Causa, da könnte man wirklich stundenlang drüber reden. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir drei Punkte uns hervornehmen. Es gibt ja schon sehr viele kluge Texte von klugen Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, was uns dieser Samstagnachmittag, Abend und diese Kakophonie an dummbatzigen Kommentaren und Einordnungen, die man hören, lesen und sehen konnte, was man damit machen kann in einer relativ knappen Form. Ich gehe jetzt mal so die Punkte durch und ihr dürft gerne hineingrätschen, euren Senf dazu geben, wenn ihr dazu was sagen wollt. Es sind drei Punkte und der erste ist eine Reaktion darauf, dass in vielen Berichten eigentlich der Ursprung dieses ganzen Konfliktes oder diese Konfliktentwicklung im Allgemeinen überhaupt nicht mehr mitreflektiert wird, nicht mehr eingeordnet wird, sondern quasi ist als fast schon Gott gegeben. Es ist irgendwie passiert, dass auf jeden Fall Dietmar Hopp jetzt ein Feindbild ist und angegangen wird.
Aber das sagt er selber ja auch, so von wegen, wenn ich bloß wüsste, was die Leute von mir wollen und so. Also ne, der arbeitet ja mit an dem Narrativ.
Ja, wo man aber was sagen muss, genau, also entweder er ist halt einfach dumm oder es ist halt böswillig, dass er das halt, dass er das halt so sagt. Und ich glaube, da wissen wir alle, was da halt die Agenda ist.
Ja, es ist nicht das erste Mal. Also man muss einfach sagen, der Grund, warum er eben angefeindet wird, ist, dass Dietmar Hopp sich seinen Dorfclub genommen hat. Das ist der Ausgangspunkt und ihn in die Bundesliga führen wollte. Und man kann ja fragen, warum wollte Dietmar Hopp diesen Verein in die Bundesliga führen, so eng mit seinem Namen verbinden, einen Verein, das wird immer wieder dann auch positiv für ihn ausgelegt, für den er selber ja gespielt habe, aus der Region kommt der oder lebt er ja noch. Man kann das als Motiv sehen, dass er sich da irgendwie mit dem Dorfclub verbunden fühlt, aber er fördert ja nicht den Amateursport, das könnte man ja auch machen, sondern er wollte einen Profifußball dort spielen lassen. Und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man denkt, dass er das tut, um sein eigenes Ansehen zu steigern, Anerkennung zu erfahren und seinen Namen zu verewigen.
Weil ja, auch einfach mal Promi zu werden.
Das genau.
Schaffst du ja nicht. Also als Firmengründer, okay, Firmenchef kenne ich die Firmenleute, aber so richtig Promi ist er ja erst seitdem, oder? Also.
Ja, genau. Also ich glaube, gerade wenn man das irgendwie auch mal vielleicht so ein bisschen mit diesen Ownern aus dem US-Sport irgendwie vergleicht, das ist halt einfach ein unheimlich wichtiges Ding. Die stehen halt alle Schlange, um sich halt in der, gerade im Basketball oder in der NFL sowieso halt irgendwie diese Franchises halt irgendwie zu kaufen. Da kommt man, glaube ich, sowieso irgendwie kaum rein. Mittlerweile gehen die halt alle auf den Fußball über, die halt irgendwie ein bisschen weniger Geld haben. Aber die machen das halt einfach vor allen Dingen eben ganz genau, um halt irgendwie so ein bisschen Promi-Status irgendwie zu erwerben, weil du dann einfach halt deine Buddies in die Loge halt einladen kannst, halt einfach so ein bisschen repräsentieren kannst und halt einfach irgendwie coole Sachen unternehmen kannst. So, und die Leute machen das halt eben auch, selbst wenn ihre Sachen halt krasse Verluste einfahren. So, da geht es halt nicht um Geld, da geht es nicht um irgendwelche, ich glaube, da geht es halt, das ist halt vielleicht überhaupt einfach ganz genau so.
Ja, und gleichzeitig hat es ja auch dieses, oh, ich tue was für meine Region, so diesen Charity-Aspekt, ne?
Ja, damit wird es ja häufig auch verknüpft. Ich glaube halt, dass Ich meine, wenn man sich die Biografie von Dietmar Hopp anguckt, das ist eine Aufstiegsgeschichte, der hat wirklich was Bemerkenswertes geleistet. Das kann man jetzt mal so neutral sagen, ja. Milliardär werden, ja. Das ist ja mal so. Und wie Moritz es sagt, wer kannte den? Also klar, der taucht halt vielleicht auf Listen auf, wie die Quanz oder so, ja, aber wirklich mit dem Namen, mit der Person, du siehst ja kein Gesicht vor Augen. Und ich habe, also auch mit diesen Charity-Aktionen, die er macht und so, da geht es ja einerseits darum, wie möchte er vielleicht Gutes tun, aber sicher geht es auch darum, allen zu zeigen, seht her, was ich geschafft habe. Das ist meine Lebensleistung. Und wo kriegt man mehr öffentliche Aufmerksamkeit als im Fußball? Und dass man das eventuell, ja, wenn man das als Motiv nimmt, ja, es mag andere geben, aber wenn man das unterstellt, dass das Fußballfans, denen halt gewachsene Vereinsstrukturen wichtig sind, denen halt ein Vereinsleben, Vereinskultur wichtig sind, die eben viele Auswüchse im modernen Fußball, die Kapitalisierung, dass die das schlecht finden, ist jetzt nicht so total überraschend. Ja.
Ja. Und ich glaube, für ihn selber ist es aber eben doch überraschend gewesen. So, ja. Und das ist halt, das merkt man ja irgendwie auch bei allem, was er sagt. So, ne? Der ist, er kann nicht fassen, dass er Ablehnung erfährt, weil ja, da kann man.
Weil das nicht vorgesehen ist in seinem Plan.
Ja. Genau.
Ja, es ist in seinem Plan nicht vorgesehen und er ist ja auch dieses Spenden, das hat ja, also ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, so von wegen, ich tue hier was Gutes für meine Region, tue auch was Gutes, ich spende halt hier einen neuen Freizeitfaktor, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle und dass das so schlecht gemacht wird, versteht er halt nicht.
Ja. Ja. Und diese
was Spenden also macht glücklich, Zitat von ihm.
Siehste? Und er macht ja auch viel, also diese ganzen Krankenhäuser und Krebsforschung und so weiter, das ist ja auch jetzt alles wieder erwähnt worden. Aber es wird halt erwähnt, um zu sagen, dann darf man ihn nicht kritisieren. Und das ist ja eben der nächste Punkt, nur weil Dietmar Hopp sich für die Krebsforschung einsetzt und Krankenhäuser baut, heißt es ja nicht, dass er einen Freifahrtschein hat, um in anderen Bereichen halt kritiklos zu agieren zu können. So. Und das ist halt, ja. Und diese Kritik wird ja immer wieder vorgetragen, die muss halt sachlich, wenn die kommt, dann soll sie sachlich sein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt vielleicht schon
mal. Warte, der spricht doch ganz kurz über sachliche Kritik von Halde 2007 und wie darauf
reagiert wird.
Genau, da will ich hinkommen, ja. Der Mann will nicht, der möchte nicht, dass ihm widersprochen wird. Der ist es nicht gewöhnt, weil er sich so hochgearbeitet hat. Und jetzt gibt's, also ja, Entschuldigung, aber das ist halt was, das kann er nicht abhaben. Also der braucht halt seine Ja-Sager um sich rum. Und dann gibt es halt in den Fankurven, geht das halt nicht so einfach.
Ja, und das ist halt einfach genau der eine Punkt. Ne? Irgendwie, das ist halt einfach, genau deswegen wird einfach auf diese Art von Beleidigung jetzt halt zurückgegriffen, die wir, glaube ich, alle nicht gut finden. Das kann man natürlich jetzt irgendwie nochmal sagen, obwohl es eigentlich vielleicht eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich glaube, generell jede Art von Beleidigung ist halt einfach selbstverständlich abzulehnen und so weiter. Aber das ist einfach die einzige Art und Weise, wie die Fans halt ihren Protest halt irgendwie ausdrücken können. Und ja, das hat jetzt eben genau mit dieser einen Beleidigung halt einfach funktioniert, dass es Hopp zu treffen scheint. Und genau deswegen wird es jetzt einfach immer weiter betrieben. Weil anders kannst du mit ihm nicht in Kontakt treten. Und es gibt ja auch einfach seit Hopp sich so derartig bei Hoffenheim engagiert, es gibt 1000 Beispiele von anderen Protesten, aber also es gibt jetzt auch in allen möglichen Zeitungsartikeln und in allen möglichen Aussagen von irgendwelchen Verantwortlichen kannst du ja immer sehen, dass die Leute immer sagen, ja, naja, die Kritik könnte man ja irgendwie auch mal anders formulieren, aber da würde niemals drüber berichtet werden und da wird halt auch niemals so. Es gibt es in allen Stadien jetzt seit knapp 15 Jahren. So. Und es findet aber nicht statt. Und nur so findet diese Debatte jetzt halt statt. Aber ich meine, ob das gut ist oder nicht, da kann man geteilter Meinung drüber sein.
Ja, und das darauf wollte Moritz, glaube ich, hinaus, selbst wenn es diese sachliche Kritik gibt, es wird ja jetzt immer gesagt, ja, warum, ne? Das ist der eine Punkt, dass es halt nicht wahrgenommen wird. Und die Reaktion von Hopp und seiner Seite darauf, die ähnelt frappierend dem, was bei dieser unsachlichen Kritik, ja den Beleidigungen, eben gemacht wird. Also was Moritz anspielt, auf Heidel 2007, da war Hoffenheim noch in der zweiten Liga und da hat Heidel mehrere Punkte gebracht, warum er das kritisch sieht, was Dietmar Hopp da tut. Und die Reaktion von Seiten von Hoffenheim, von Hauptseite war, den DFB, die Medien, die Öffentlichkeit aufzufordern, hier einzuschreiten, die Diffamierung gegen Hopp zu unterlassen und hier quasi wie, als ob hier Rassismus und Diskriminierung gegen vorgetragen wird, so darauf zu reagieren, was Heidel eben sachlich gesagt hat. Also dieser Swing, und das ist der zweite Punkt, den wir machen wollten, die Kritik an Dietmar Hopp, die eine eigene Geschichte hat, mit Rassismus, Diskriminierung von Minderheiten in der Gesellschaft gleichzusetzen, zu verbinden und zu verkoppeln. Das hat auch schon eine längere Geschichte als Reaktion auf Kritik an Dietmar Hopp, ob die jetzt sachlich oder unsachlich ist. Und an diesem Wochenende, an diesem Samstag bis heute, hat sich das leider halt stark gehalten. Also, dass man die Fälle mit Torunariga gegen Schalke, dass man rassistische, sexistische Kommentare in Stadien gleichsetzt mit dem, was man gegen Dietmar Hopp sagt. Und das ist eine ziemlich perfide Verknüpfung, die in keinster Weise dem gerecht wird, was dieser Konflikt bisher ausgemacht hat.
Ja, also ich glaube, darauf können wir bestimmt auch später vielleicht nochmal breiter zu sprechen kommen, was das eigentlich bedeutet, dass da halt gerade diese Beleidigungen gegen Hopp und spezielle Diskriminierung halt gleichgesetzt werden. Aber was ich irgendwie auch einfach, also was man einfach nochmal wirklich ganz stark vorher vielleicht kritisieren muss, ist auch, wie stark das einfach auch verfängt und gerade im Journalismus. Also Journalisten und speziell Sportjournalisten diesen Spin halt einfach weitertragen und es nicht schaffen, Diskriminierung und Beleidigung auseinanderzuhalten, das ist halt absolut dramatisch. Echt dramatisch. Das hat mich bis ins heute Journal dieses grauenhafte Sportstudio, wo vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe ein paar Züge sehen können, das auch schwer auszuhalten war und ja, was sonst alles noch so Leute ihre Zeitungsartikel schreiben dürfen, ist auf jeden Fall absolut dramatisch.
Ich frage mich da halt wirklich, die Frage haben wir eingangs schon mal gestellt und auch eigentlich beantwortet, dumm oder böshaft? So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das wirklich denken, dass so Leute wie die Bayern-Verantwortlichen und wie Dietmar Hopp selber, der sagt, da fühle ich mich an dunkle Zeiten erinnert, der kann das doch nicht wirklich denken. Das ist doch Strategie, oder nicht?
Doch, also
das
ist beides.
Das ist auch Strategie, weil natürlich würden die noch beraten und natürlich werden all diese Leute beraten. Das ist zumindest bei ganz vielen Journalisten, glaube ich, ist es halt einfach Dummheit, so ganz klar. So die schaffen das halt nicht, das auseinanderzuhalten. Die plappern halt einfach irgendwie Sachen nach, die recherchieren nicht vernünftig, die setzen sich mit gewissen Dingen irgendwie nicht auseinander. Es ist natürlich bei vielen Journalisten, also gerade wenn man jetzt mal so immer weiter nach rechts irgendwie in die Spektren guckt, bestimmt auch Strategie. Und bei den ganzen Fußballverantwortlichen, Funktionären und so weiter, finde ich das halt relativ schwierig zu sagen, weil bestimmt auch oftmals irgendwie die sich halt schon in krassen Blasen halt irgendwie bewegen, ne, und sich halt irgendwie nur mit ihresgleichen halt irgendwie auseinandersetzen. Das ist schon, also sowohl in dieser Fußballblase als auch halt in dieser reiche Leuteblase. Das glaube ich, beides halt irgendwie schon sehr, sehr problematisch. Aber natürlich werden die halt irgendwie auch beraten von Agenturen und gerade in der Angelegenheit mit Sicherheit dreimal und so weiter. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wenn du beraten wirst, wie wirst du beraten? Und was wird dir halt alles gesagt? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, wie die SPD beraten wird von McKinsey, also da kann man ja auch nur, ja, ich möchte nicht.
Das führt jetzt zu weit.
Ich möchte einen kurzen Punkt dazu machen, weil ich natürlich nach den Vorgängen vom Samstag relativ aufmerksam auch die Medien probiert habe, soweit es geht, breit zu beobachten. Was auffällig war tatsächlich, dass im ersten Moment wirklich sehr viele auf diesen Kurs, der da vorgegeben wurde von Bayern und von Hoffenheim offizieller Seite eingeschwenkt sind und solche Artikel zuhauf durch die Medien waberten und auch das Sportstudio das unterstrichen hat, dass aber die reflektierteren und differenzierteren Artikel einfach ein bisschen haben auf sich warten lassen. Und das ist halt in der heutigen Gesellschaft, wo Medienschaffende auch oft Getriebene sind, wirklich was gewesen, was diesmal ganz augenfällig war, dass da im Laufe des Sonntags auch noch differenziertere Bilder gezeichnet wurden.
Ja, das würde ich auch sagen. Medien. Ja, es gibt auch viele gute Artikel, aber ich glaube tatsächlich diejenigen, die da in den Studios sitzen, die halt wirklich das große Publikum erreichen, die haben das schon sehr mitgespinnt und es ist immer noch da. Schon also echt auch verkackt. Heute.
Die haben es so krass.
Ja. Aber was ich noch zu, also das, was Lou gesagt hat, auf deine Frage, Moritz, von wegen, wo kommt das denn her? Ich glaube, da hat Moritz, Lou, schon ziemlich einen Punkt. Ich glaube, diese Männer, die da in diesen Funktionärsposten sitzen, diese Rummeniges, Hobbs, die können mit diesem Narrativ oder diesem Thema gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie, können die nichts anfangen. Die finden das, glaube ich, prinzipiell richtig, das ist so gefühlt, ist das, da machen wir was. Machen sie nicht, sondern das machen halt Fans für die. Ja. Und dann und taucht
da etwas... Da muss man auch mal ganz kurz einhaken. Welche Fans machen das denn?
Ja, dazu können wir gleich kommen. Aber, und dann kommt etwas, was sie wirklich betrifft. Weil die fühlen sich betroffen, weil Dietmar Hopp ist einer von ihnen.
Ist einer von den Buddies.
Ja, ist einer der, der reichen, weißen Männerelite, die diesen Fußball prägt. Ja. Und deswegen sind die Reaktionen auch so. Weil mit dem sie sich verbunden fühlen, der einer von ihnen ist, mit dem kann man sich natürlich solidarisch zeigen, mit Menschen, mit denen man nichts zu tun hat. Ja, die vielleicht, keine Ahnung, die Villa putzen. Ja, mit denen hat man wenig zu tun. Und das ist weit weg. Und trotzdem, glaube ich, denen ist schon klar, dass das ein Thema ist und das verknüpfen die dann. Und das verknüpfen die halt, glaube ich, unbewusst, aber eben auch ziemlich bewusst. Und das ist
ja eben, also diese ganze Opfernummer ist doch schon auch bewusst. Also so dieses, ne, also weiß ich nicht, was der Rummenigge noch gesagt hat, ich ducke mich jetzt nicht mehr weg und wenn ich dann bis Ende ans Ende meines Lebens mit Bodyguards rumlaufen muss, so, ne, also das ist wirklich so, wir werden hier gerade angegriffen. Wir reiche, weiße, mittelalte bis alte Männerführungselite werden hier gerade angegriffen und da stehen wir alle zusammen und da halte ich jetzt auch den Kopf hin so.
Aber was dieses Wir auch wirklich eigentlich bedeutet und inwiefern du entweder dazu gehörst oder nicht, zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass sehr wohl all diese Leute trotzdem nicht reagiert haben, als eigentlich jemand, der einer von ihnen ist, nämlich Mesut Özil, vor 2 Jahren war das mittlerweile, vor 1,5 Jahren, als ihm genauso, also als es diese ganze Posse um ihn halt irgendwie gab, so, da hat keiner für ihn Partei ergriffen und schon gar nicht ein Thomas Müller, der sich jetzt ja auch anscheinend
schöner Tweet, hat, danke.
Seinen Müll da ins Internet zu ejakulieren, also ich weiß nicht, also es zeigt, selbst wenn du Teil von dieser Blase bist, wenn du nicht
Thomas Müller heißt,
gehörst du halt trotzdem nicht dazu. So. Selbst wenn du es schaffst, in diesen Kreis aufzusteigen.
Ja, wobei es, glaube ich, also ja, ich glaube, Thomas Müller ist halt natürlich auch, aber es gibt natürlich nochmal einen Unterschied zwischen den Spielern, die auch reich sind und so, aber und den Funktionärsebene.
Ja, das stimmt schon.
Das ist schon noch, glaube ich, da differenziert sich das noch mal weiter aus.
Andere Szene.
Aber du hast auf, da würde ich gar nicht widersprechen wollen eigentlich. Und dann können wir jetzt auch mal, das ist der dritte Punkt, so, was sind denn jetzt die Reaktionen, was sind jetzt das, was Lou schon angedeutet hat, ja, die Eskalation der Lage, was sind die Konsequenzen, die daraus passieren, weil wenn Karl-Heinz Rummenigge sagt, das hässliche Gesicht, das hat sich da gezeigt, das FC Bayern, dann ist das schon sehr schwer zu ertragen, wenn man weiß, dass Karl-Heinz Rummenigge halt Deals mit Katar macht und so weiter und so fort. Und diejenigen, die jetzt ausgeschlossen werden sollen, die Ultras der Schickeria vom FC Bayern, wenn ich an den FC Bayern denke und darüber überlege, was ist eigentlich gut an diesem Verein? Ja, was sind so die wenigen positiven Dinge, die ich mit diesem Verein verbinde? Sind das alle Sachen, die nichts mit Rummenigge zu tun haben, die nichts wo er gar nichts zugeleistet hat, sondern das sind Dinge, die eben Fangruppierungen vom FC Bayern, eben nicht nur die Schickeria, aber eben sie auch geleistet hat, was Aufarbeitung der NS-Vergangenheit geht, was antirassistische Arbeit angeht und so weiter und so fort. Und diese werden jetzt quasi mit den Rechtspopulisten, den tatsächlichen Hetzern in der Gesellschaft gleichgesetzt, ausgerechnet diejenigen, die sich am stärksten im Fußball gegen Nazis mit einsetzen. Und diejenigen, die sich freuen darüber, dass die jetzt nicht mehr reinkommen können eventuell, es ist eben nicht nur Rummenigge, der seine Katar-Connection durchziehen kann, sondern es sind die nach wie vor vorhandenen Rassisten und Neonazis beim FC Bayern München.
Ja. Ja, und wahrscheinlich auch in anderen Kurven so.
Absolut, das wird ja wahrscheinlich beim FC Bayern München nicht halt machen, sondern ja, also man kann natürlich nur spekulieren, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergehen wird, aber es besteht ja zumindest die Option, dass die beiden verhärteten Fronten das jetzt zur Eskalation kommen lassen. Und ich finde auch schwer, mir irgendwie vorzustellen, da jetzt irgendwie nochmal einzuknicken. Aus meiner Sicht irgendwie, und deswegen kann es einfach gut sein, dass das jetzt dass das in vielen Kurven dazu kommen wird und auch irgendwie mal den Blick mal nur vom Fußball auch ein bisschen wegzuwenden, was das halt einfach auch allgemein mit dem gesellschaftlichen Diskurs halt macht, wenn man diese Dinge halt auf eine Stufe stellt irgendwie, ne? Irgendwie wurde ja dann wie direkt mit Hanau verglichen und so weiter und so fort. Und was das mit dem gesellschaftlichen Diskurs macht, so in einer Situation, die sowieso schon echt dramatisch ist, so das zeigt halt einfach, ja, man kann jetzt wieder die Frage stellen, dumm oder böswillig, da würde ich jetzt gerade mal wieder eher auf Dummheit gehen, glaube ich. Dass die Leute nicht einschätzen können, was das halt mit dem Diskurs in der Gesellschaft anstellt, aber trotzdem zeigt es einfach davon, dass es da absolut eklatant an jeder Form von Anständigkeit fehlt, an jeder Form von Werten und von all dem, wo man ja eigentlich dafür plädiert, dass man dafür einstehen würde, wenn man gerade eben sagt, diese Dinge haben hier keinen Platz, sich da so ein bisschen die Deutung zu weiten.
Ja. Also ich glaube, also wenn ich mich angucke, wie ich darauf reagiert habe und wie mich das emotionalisiert hat. Und ich sitze halt hier, ich schaue halt Fußball am Fernseher, ich bin nicht jede Woche unterwegs und fühle mich halt verarscht von denen, die jetzt auf mich zeigen und ne, dann kann ich gar nicht erahnen, wie das halt bei engagierten Fans ankommen muss. Und ich sehe auch gerade nicht, wie das, und es gibt auch kein Interesse daran. Und das muss man auch mal sagen, ja, der gute Dietmar Hopp, der ja hier das ganz große Opfer ist, der tut nichts dazu, irgendwas zu deeskalieren, sondern der unterläuft regelmäßig, er selber oder eben wie sein Anwalt heute, der hier ganz sicher nicht vom Rechtsstaat gesicherte Sachen fordert. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir können jetzt hier auch mal einen Strich machen. Wir könnten sehr viel über viele Sachen reden.
Ich würde gerne aus diesem Teil unseres Podcasts hinausgleiten mit einem, sagen wir mal, poetischen Gedicht zur Bundesliga 2026-27. Jetzt, wo Hopp in aller Munde ist, selbst bei den Nicht-Fußball-Fans, die Debatte hat ja vielleicht sogar, ich glaube, die hat sogar die Tagesthemen eröffnet oder so. Und wir wissen ja alle, durch einen absoluten Opferstatus bleibt man im Gespräch. Könnten sich ja andere reiche Menschen in Deutschland dazu bemüßigt fühlen, auch Vereine zu übernehmen und in die erste Liga zu führen, um der eigenen Region etwas Gutes zu tun. Und deshalb kommen wir jetzt vor dem Wetter zu den Ergebnissen des ersten Spieltags der Gazprom-Bundesliga 2026-2027. Der VfB Spieldorf gegen Rot-Weiß Essen 2:1. Neckars-Ulmer Sportunion gegen DJK Bad Homburg 1:3. Hamburger Sportverein FC Union Heilbronn 0:0. Arminia Bielefeld, 1. FC Herzogenaurach 2:2. Der Sensationsaufsteiger Melsunger FV gegen die Sportvereinigung Aurich von 1911 1:2. die TSG Hoffenheim, der Pokalsieger des letzten Jahres und Champions League-Teilnehmer. Standesgemäß ging die Spielvereinigung Degussa Unterhaching 3-0. Der Lüner SV gegen die Würzburger Kickers unterliegt knapp 2-3. TB Springer Berlin, FC Gerlingen 1-1. Und standesgemäß erledigt der Serienmeister Rasenball Leipzig seiner Pflichtaufgabe gegen den Aufsteiger Bonner SC mit 5-1. Und nun zum Wetter.
Du kannst ja noch mal sagen, wie du auf diese Liste gekommen bist.
Nee, das
veröffentlichen wir dann.
Ich habe einfach mal recherchiert, wo tatsächlich so die reichsten Menschen in Deutschland momentan wohnen. Und wenn die jetzt alle ihrer Region etwas Gutes tun wollten, dann hätten wir diese Spielpaarung in ein paar Jahren. Wir müssen da allerdings schon sagen, ich habe ein bisschen gefudelt, weil einige Aufstiege dauern so lange, da müssten schon noch ein paar Fusionen zwischendrin sein.
Ah, okay,
da
müsste man fast nichts da gewesen wäre.
Das ist richtig.
Einfach eine Spielberechtigung einfach von einem anderen höherklassigen Verein gekauft wurde.
Da gibt es, glaube ich, Präzedenzfälle.
Ja. Wo wir schon bei unterklassigen Vereinen sind.
Ja.
Das ist doch die prima Überleitung
zu
unserem Knaller morgen.
Ja. Ich kann leider nicht hinfahren. Also ich habe so ein bisschen kurz mal, wenn ihr wollt, sage ich ganz kurz nur was zur sportlichen Form gerade und des FC Saarbrücken. Genau, es geht jetzt im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale und zwar in Völklingen wird gespielt, weil das Stadion in Saarbrücken seit einigen Jahren im Umbau ist und auch dieses Jahr immer noch nicht fertig geworden ist. Deswegen eben dieses Ausweichstadion in Völklingen. Trainer in Saarbrücken ist Lukas Kwasniok seit Dezember letzten Jahres. Ja, vorher war Dirk Lottner Trainer. Und jetzt kommt's. Achtung vor Saarbrücken. Also erstens haben sie in der ersten Runde Regensburg, in der zweiten Köln und in der dritten den Karlsruher SC rausgeworfen. Zweitens haben sie die letzten vier Spiele gewonnen mit einer Tordifferenz von 17-3 Toren. Die führen gerade mit 55 Punkten die Liga an, mit 18 Siegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen und insgesamt 52-17 Toren. Haben 6 Punkte Vorsprung auf den SV Elversberg, der Zweiter ist, und dann schon 10 Punkte auf dem zweiten Platz. Also da kommt nicht, oder beziehungsweise fahren wir nicht irgendwo hin, sondern die spielen, auch wenn es vierte Liga ist, sehr souverän. Was ich noch anmerken wollte, ist, da gibt's, also der Topscorer ist Sebastian Jakobs, der in 18 Spielen 17 Tore gemacht hat in der Liga. Es gibt noch Christopher Schorch, den kennt man auch noch. Von ganz früher mal Kölner. Und dann im Mittelfeld als Regisseur Kianz Fröse.
Und Tim Golley, oder?
Tim Golley, genau. Ja. Tim Golley ist auch Teil des Kaders, aber Kianz Fröse, auch der macht mittlerweile jetzt einige Spiele. Ist gerade dahin gewechselt von Fortuna. Der Golley hat ja noch ein paar weitere Station mitgenommen und der Jakobs kommt sogar aus dem Saarland, hat erst bei Saar-Louis, dann einmal bei Lautern zwischendurch gespielt und ist jetzt wieder in Saarbrücken.
Wird aber nicht spielen.
So. Wird nicht spielen.
Sebastian Jakob hat Knieprobleme und fällt aus.
Ja, dann dann.
Die haben jetzt Darf Rösler hat es in der Pressekonferenz schon gesagt, dass ganz interessant, dass Saarbrücken einen Verteidiger jetzt als Mittelstürmer aufstellt.
Okay. Das wusste
er schon. Ja, das haben die den Zellner. Das haben sie letztes Spiel schon gemacht und weiß noch nicht, ob die das immer wieder so machen werden, aber Sebastian Jakob, glaube ich, spielt nicht. Der fällt mit dem Knieproblem aus.
Dafür an der Pfeife Dennis Aitekin.
Ja. Ach komm, das ist so ein guter.
Ja, zumindest als Schiedsrichter.
Ja. Also sehr schöner Seitenhieb, wenn man sich mal so anguckt, was Dennis Aitekin sonst noch so macht in seinem Leben.
Sehr viel Astro-TV geguckt.
Erhält mich doch mal, was macht er denn?
Der ist Miteigentümer von so esoterischen Dingern wie Astro TV, die halt Schindluder und alte Leute ausnehmen.
Alte Leute abziehen, ah, nice. Ja. Ja.
Müssen wir jetzt vielleicht nicht vertiefen? Ja,
also, er ist ein guter Schiedsrichter. Okay, okay. Das stimmt schon mal. Ja, also ja. Ohne jetzt, genau, also um dann wieder mal vielleicht auf den Fußball zu kommen, so ja. Ein bisschen, ja, ohne die genauen anatomischen Voraussetzungen zu kennen von dem Saarbrücker Abwehrspieler, ich würde mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich so eine Art, dass er dann als so eine Art Sturmtank wahrscheinlich funktionieren soll. Mhm. Weil er wahrscheinlich nicht wegen seiner, wenn er Verteidiger ist, wahrscheinlich nicht wegen seiner überragenden Geschwindigkeit aufgestellt wird. Ja. Wahrscheinlich ist es dann halt einfach so eine richtige Kante und da könnte ich mir natürlich, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man dann vielleicht Zanka dagegen stellt.
Also Rösler hat, glaube ich, ja gesagt.
Weil, genau, ja. Wechselt, weil es auf jeden Fall gegen Rösler,
genau.
Glaube ich, genau.
Genau.
Es wird mindestens 3 personelle, ja, Wechsel geben.
Genau.
Ja. Und da wäre das natürlich irgendwie einer, der sich vielleicht so ein bisschen anbieten würde, weil, glaube ich, Zanka schon auch sehr nah an der Mannschaft, also an der ersten Elf halt dran ist. Mhm. Und ja, Rösler, und das fand ich halt ganz, also da habe ich besonders aufgehorcht. Rösler hat eben dann noch weiter ausgeführt, dass er auch eventuell taktisch was ändern möchte, also auch in der Formation. Da, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Ja, wenn du mal Doka Okoye bringen willst, dann musst du natürlich ein bisschen was drehen. Obwohl, der könnte natürlich auch Okoye.
Entschuldigung. Okoye ist, glaube ich, gesperrt, oder?
Nee, im Pokal glaube ich nicht.
Ah, im Pokal nicht.
Das ist, ja, ah. Entschuldigung. Ich hätte ihn gerade auch Okoye. Ja, das habe ich ihn. Aber ja, wenn du Okoye bringen willst, musst du ein bisschen was umstellen. Bei Okoye müsstest du das nicht machen.
Ja. Und das ist nämlich auch ein Punkt,
weiß,
also ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir Ofori morgen sehen werden. Die Frage ist halt, ob der eingewechselt wird oder ob der wirklich direkt von Anfang an die Chance hält. Aber ich glaube, dass er eigentlich, ja, das ist schon so ein Spiel, ich meine, der hat ja bisher im Pokal gegen die Unterklasse eigentlich immer ziemlich gut ausgesehen. Das ist schon irgendwie auch wieder relativ prädestiniert für ihn.
Und ich glaube auch, ich glaube, der bringt den.
Von Anfang an, ja.
Ich fände es gut.
Naja.
Ich glaube, ich fände es alle gut, ne? Tipps?
Ich tippe auf ein 3:0 für Fortuna. Lass ich jetzt einfach mal machen.
Also ich tippe auf ein Ausscheiden im Elfmeterschießen. Also ich bin gerade wieder sehr auf das Normal-Level Fortuna-Fan zurückgepegelt worden. Ja, ich sage 1:1 und dann Elfmeterschießen.
2:1 nach Verlängerung.
Ja, wollte ich auch sagen. Ja, sage ich auch.
Ja, ist sowieso unsere Tipps zu den vorherigen Pokalergebnissen hatte ich mir auch nicht aufgeschrieben. So läuft außerhalb unseres Tippspiels.
Okay. Ja, dann noch schnell zum Gegner vom Sonntag, Mainz 05. Also müssen wir jetzt nicht mehr ewig aufhalten, aber erwähne ich kurz. Also Mainz 05 aktuell 15. Das ist klar vor der Fortuna platziert, 25 Punkte, haben tatsächlich zwar mehr Tore geschossen als die Fortuna, aber auch mehr kassiert. Das muss man auch erstmal schaffen.
Das ist nicht so
schlimm. Drei Gegentore mehr. Haben sich jetzt in den letzten Wochen gegen Gegner wie die Fortuna, also eher schwächere, unten stehende Gegner, stabilisiert. Wir haben 3:1 gegen Hertha gewonnen, 2:0 gegen Paderborn und gegen die kriselnden Schalke 0:0 gespielt. Hatten allerdings auch ein 4:0 gegen Wolfsburg dazwischen reingeschoben. Ja, die spielen entweder ein 3-4-3 oder ein 4-2-2. Kommt immer drauf an. Was kann man sagen? Also ich glaube, die Fortuna muss einfach das, was sie können, gut machen. Dann haben sie, glaube ich, schon Chancen gegen Mainz. Also die sind über die Seiten auch anfällig quasi, selber aber auch relativ flankenintensiv unterwegs. Also sie flanken sehr viel, schießen auch gerne mal aus der zweiten Reihe, versuchen das Zentrum dicht zu machen. Das haben sie zumindest gegen Paderborn versucht. Und wenn die Fortuna es eben schafft, hier zwischen Zentrum und den Flügeln, was sie eben ja können, zumindest immer so eine Halbzeit, die letzten Spiele, mit Zimmermann, mit Tommy, dann kann das schon funktionieren. Die Aufstellung, wie gesagt, entweder 3-4-3 oder 4-2-2. Die Innenverteidiger Jeffrey Brümer und Nia KT in der Dreierkette, könnte dann noch Pierre Gabriel dazukommen oder eben der bisher verletzte Jeremiah Saint-Just. Kann sein, dass der wieder fit ist. Dann die Linksverteidiger, oder linken Wingback. Der linke Wingback in der Dreierkette ist Daniel Brusinski. Rechtsverteidiger oder rechter Wingback Riedle Baku, wenn die mit einer Viererkette spielen, kann der Pierre Gabriel auch Rechtsverteidiger spielen. Das defensive Mittelfeld von Dani Lazza und Leandro Barrero besetzt, oder wenn Riedle Baku eben nicht den rechten Verteidiger in der Dreierkette spielt, dann kann er auch defensives Mittelfeld spielen und vorne Robin Quaison und Levin Öztunali. Im Sturm bieten sich mehrere an, Soloi, Mateta oder Onisivo, der schon relativ gut aufgespielt hat, die letzten Spiele wohl. Mich hat etwas überrascht, dass ich den eigentlich immer für sehr stark eingeschätzten Jean-Paul Boetius kaum noch wiedergefunden habe. Der ist ein bisschen außen vor. Wie gesagt, die Fortuna muss einfach ihren Spielplan durchkriegen und dann kann was gehen. Wir haben aber auch gesehen, dass das nicht immer dass es nicht immer klappt, dass die Mannschaft nicht immer in der Lage dazu ist, so stabil über 90 Minuten ihr Ding durchzuziehen. Ja, das sind meine 5 Centers.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, über Aufstellungen zu spekulieren. Also ich meine, wie würdet ihr denn spielen, wenn ihr, ohne jetzt zu wissen, wer halt morgen spielen wird, weil ich glaube, davon wird es auch ein bisschen abhängen. Auch wenn Rösler ja, glaube ich, in der Pressekonferenz heute gesagt hat, dass die Terminierung der 3 Spiele in der Woche kein Problem ist und keinen Einfluss hat und auch theoretisch, wenn er 3 Änderungen morgen ankündigt, wenn die sich alle empfehlen, er genauso auch am Sonntag spielen könnte. Aber wie muss man gegen Mainz spielen?
Also ich finde, die Fortuna hat alles. Also wenn die so spielen oder auch so aufstellen wie bisher unter Rösler, das kann klappen. Da sehe ich jetzt kein Argument dagegen.
Also so wie gegen Hertha anfangen.
Ja, oder ich meine, ich würde immer Morales Botzek, da würde ich immer ein Fragezeichen hinterstellen, aber
So Botka könnte halt auch, der wird bestimmt spielen jetzt.
Der spielt morgen, glaube ich auch.
Ja. Aber das hat er ja sogar gesagt, dass eigentlich die Entscheidung zwischen Botzek und Sobotka sehr knapp war. Also mal sehen, wenn er jetzt sehr gut spielt, morgen, vielleicht steht er dann auch am Sonntag gegen Mainz auf dem Feld.
Das muss ich ja ganz ehrlich sagen, das hab ich halt wie überhaupt gar nicht mitbekommen. Und da bin ich irgendwie auch ein bisschen überrascht, weil irgendwie, ich finde, also Sobotka hat irgendwie bei all seinen Einsätzen und bei all seinen Chancen, die er diese Saison bekommen hat, einfach noch kein einziges gutes Spiel abgeliefert.
Aber bei Rösler hat er noch gar nicht gespielt.
War eigentlich, ja, das mag sein, aber trotzdem ist es auf jeden Fall für mich bisher eine der absoluten Enttäuschungen diese Saison. Auch wenn er natürlich irgendwie nach einer langen Verletzung wiedergekommen ist, aber auch als dann irgendwie mal ein paar Wochen ins Land gegangen waren nach den schwachen Spielen zum Anfang, also irgendwie, da kam wirklich sehr wenig. Also, bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn er nochmal eine Chance erhält.
Ja. Ich glaube, über Möglichkeiten, also jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Mainz und Saarbrücken.
Sträflich.
Ja, ich weiß nicht, wir haben es jetzt ein bisschen zusammengepackt, aber ich habe also auch aus stumpfen Aberglaubegründen sollten wir vielleicht auch nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn die morgen gewinnen. Von Spiel zu Spiel gucken, wie Rösler das ja selber gesagt hat. Ja. Dann können wir, glaube ich, in der nächsten Aufnahme nochmal darüber reden, wie ärgerlich das war, dass man diese Chance verpasst hat.
Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, was passiert, wenn man morgen gewinnt, ist, dann würde man seinen Platz in der ewigen DFB-Pokaltabelle, seinen 12. Platz, nicht mehr punktemäßig mit Hertha BSC teilen müssen.
Boah, das wäre natürlich schon wichtig.
Würde sich ein bisschen von denen absetzen.
Oh Mann. Ey, Tim.
Wobei, wie ist das denn, wenn man da jetzt einen Unentschieden holt?
Ja, stimmt. Das würde reichen, um sich von Hertha abzusetzen, ja.
Dann weiß ich noch, dann fühle ich mich jetzt gerade mit meinem Tipp noch ein Stück besser.
Sehr gut.
Ach, du liebe Idee.
Ja.
Ja, ich denke auch, wir können ja vielleicht dann, wir denken eigentlich alle auch sehr, sehr viel eigentlich an den Pokal wahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlich ganz gut, sich dann noch irgendwie nicht so sehr von einer Welt Euphorie irgendwie tragen zu lassen, auch wenn das der auch wenn es die erste Halbfinalteilnahme von Fortuna in Jahrzehnten werden könnte, und dann ja nächste Woche darauf einzugehen, was hätte sein können oder vielleicht was noch sein wird, weil ja dann auch schon der eventuelle Gegner der Fortuna oder der wahrscheinliche Gegner von Saarbrücken ausgelost sein wird, weil die Auslosung am Sonntag stattfindet. Also, dann,
also
halt da bedacht sollte.
Ja, also ich würde gerne, sehr gerne, mit also wirklich, es ist mir eine Genugtuung, eure Tipps gegen Mainz einzusammeln, weil ja die Tipps im Hinspiel durch unsere grauenhaften technischen Probleme hier in Berlin verschütt gegangen sind. Von daher, legt mal los.
Also in dem Sinne, technische Probleme, Skype hat mich gerade rausgeschmissen, ob das nicht oben ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube an einen 1-0-Sieg der Fortuna. Ich bin optimistisch. Ich weiß auch nicht warum, aber.
Dass sie den Kasten sauber halten. Eieiei. ja, alles ist möglich, auf jeden Fall. Ich tippe auf ein 2-1 von Mainz.
Ich tippe auf ein 3-2 von Fortuna.
Ein 3-2 von Fortuna. Dann tippe ich mal ganz langweilig auf ein 1-1. Und ich möchte kurz noch darauf verweisen, dass Jan, ich seit dem Wochenende das erste Mal fast in dieser Saison meinen ersten Platz im Tippspiel mit dir, mit jemandem, und zwar mit dir teilen muss. Und ich hoffe doch sehr, dass du den dann komplett übernimmst von mir am Wochenende.
Hoffe ich auch.
Ja, alles klar. Das war... Ja, ich würde sagen, dann können wir irgendwie auch zum Ende kommen. War ja wirklich auch eine schwere Ausgabe. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Also gerade der erste Teil war ja schon schwierig genug, aber da haben die gerade bei dem Hop Fußballfunktionär-Fan-Teil irgendwie da einigermaßen ruhig und sachlich zu bleiben, fiel mir noch viel schwerer, hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall einigermaßen annehmbar gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch dagegen soll.
Das ist
euch jetzt irgendwie eine von den schwierigeren Aufnahmen.
Ja, dass es halt mehr Wert hat, ja. Ist dann halt auch.
Mehr Wert hat. Ach ja, okay. Damit wünschen wir euch alle eine schöne Woche. Ja. Mit zwei hoffentlich erfreulichen Spielen und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, danke fürs Zuhören. Ciao.